Das Thema für heute mit Brief und Siegel. Ich finde das etwas merkwürdig zunächst einmal. Wer hat denn diese Woche schon mal handschriftlich einen Brief geschrieben? Vor 14 Tagen oder letzten 14 Tagen? Eine? Karten, das zählt nicht. Zwei. Also ich kann mich an einen im Februar erinnern, den ich geschrieben habe. Aber ich schreibe viele Mails täglich, aber Briefe eigentlich nicht, kaum noch. Und handschriftlich schon erst recht nicht, weil es keiner lesen kann, weder ich noch jemand anders. Und wer hat seine Briefe, oder wer versiegelt die? Gibt es gar keiner? Mit Brief und Siegel. Das klingt durchaus antiquiert oder sehr amtlich. Mit WhatsApp und Twitter wäre viel aktueller und praktischer. Was ist los? Was geht? Ich zwitschere es dir. Das wäre es doch. Ne? Kurz und bequem, Nachrichtenaustausch. Aber mit Brief und Siegel. Ich weiß nicht, wie man auf dieses Thema gekommen ist. Es wird hier nicht verraten im Heft. Auch in dem Vorbereitungsheft steht keine Angabe, wie man da drauf gekommen ist. Aber vielleicht ahnen wir es im Laufe des Abends. Jedenfalls hat Paulus Briefe geschrieben. Und das nicht nur, um mal von sich zu grüßen oder von seinem Ergehen zu berichten, wie wir das meistens machen, sondern er hat tatsächlich darin etwas verbrieft. Das heißt, er sichert uns in seinen Schreiben bestimmte Tatsachen, Rechte und Fakten zu, ganz offiziell. Und er hat das mit seinem Leben und am Ende sogar mit seinem Märtyrertod besiegelt, bestätigt. Und sein Aposteldienst, zu dem auch das Briefeschreiben gehört hat, der trägt so etwas wie ein himmlisches Siegel, das heißt einen göttlichen Bestätigungsvermerk. Gott bestätigt durch das Wirken seines Geistes, was in Paulus sichtbar geworden ist, dieser Mann handelt, spricht und schreibt als mein Beauftragter, in meinem Namen, in meiner Autorität und in meiner Kraft. Und auch das Kreuz im Leben des Paulus, das wir sehen können, ist ein Siegel und Zeichen der Echtheit. Wenn heute Evangelium gepredigt wurde, manchmal sehr locker und fröhlich und große Show und viele Stars und auf der Bühne und sonst was, frage ich immer, ist dort das Kreuz sichtbar? Und zwar in der Verkündigung und im Leben des Predigers. Weil das Kreuz ist das Siegel der Echtheit. Wenn das fehlt, wenn ich das nicht erkennen kann, habe ich meine großen Fragezeichen an das, was dort abgezogen wird. Entschuldigung. Aber das Kreuz ist das Siegel der Echtheit. Von daher mit Brief und Siegel. Wie wäre es, wenn wir den Philipperbrief tatsächlich einmal so nehmen? Da ist uns etwas mit Brief und Siegel gegeben, von Gott zugeschickt durch einen seiner besten Sekretäre. Das ist also nicht nur antikes Alltagsgeschwätz eines etwas wunderlichen, frommen Mannes, sondern es geht um göttliche Tatsachen. Und diese göttlichen Tatsachen sollen uns prägen. Die möchten durch unser Leben durchkommen und in unserem Leben ablesbar sein, zu sehen sein, dass wir dann so ein lebendiger Brief Gottes werden. Und die Frage ist, ob oder wie viel das schon der Fall ist, dass diese göttlichen Tatsachen, die uns mit Brief und Siegel gegeben werden, tatsächlich unser Leben prägen. Bei einem Bibelwochenabend können wir uns mal den Luxus leisten, einen kleinen Briefabschnitt Satz für Satz und manchmal sogar Wort für Wort durchzugehen. Das lohnt nämlich. Und genau das möchte ich heute einfach ganz schlicht tun, diesen Abschnitt, der uns gegeben ist, mal so durchgehen, Satz um Satz Wort um Wort. Seite 25 sind wir, Philipper 3 ab Vers 17. Der erste Satz, der hier steht: Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. So steht es jetzt in der Lutherbibel 2017. Wer die von 1984 hat und damit vertraut ist, der weiß oder hat im Ohr vielleicht noch, dort stand und steht etwas anders. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Im Urtext lesen wir: Seid oder werdet meine Mitnachahmer, Brüder, und späht die aus, betrachtet, beobachtet ganz genau die, die so wandeln, die so ihr Leben führen, wie ihr in uns ein Vorbild habt. Von Christus ist im Urtext nicht die Rede. Das hat man als mögliche Auslegung einfach eingefügt. Ebenso ist von den Schwestern nicht die Rede. Im Urtext steht Adelphoi. Delphos ist der Mutterschoß. Und Adelphoi sind die, die aus demselben Mutterschoß geboren wurden. Sowohl Mutterschoß als auch Adelphoi sind im griechischen grammatischen Geschlecht männlich. Wir Deutschen haben gerade verlernt, dass das grammatische Geschlecht mit dem tatsächlichen Geschlecht der Menschen nicht viel zu tun hat. Von da wäre Geschwister eine ganz angemessene Übersetzung. Vielleicht noch besser als Brüder und Schwestern, weil es eben ein Wort ist, Geschwister, die, die aus demselben Mutterleib geboren sind. Also alle, die von oben oder von Neuem geboren sind, die von Gott gezeugt sind, die Gott als Vater haben, die Gottes Kinder sind, die den Heiligen Geist haben, die dieselbe innere Herkunft haben, die sind Geschwister. Die gehören zu einer Familie. Und die redet Paulus hier an. Und Familienbindungen prägen. Und da gibt es auch so etwas wie Erziehung. Da ist Erziehung eines der schwierigsten Dinge. Ich habe da Erfahrungen. Man kann reden, wie man will. Am meisten erzieht doch das eigene Vorbild. Die Kinder ahmen die Erwachsenen nach und oft auch schon die älteren Geschwister. Und dann stellt Paulus tatsächlich sich selber und die, mit denen er zusammenarbeitet, als Vorbild hin. Ahmt oder mimt mich nach. Gemeinsam mit den anderen, Geschwistern. Ahmt oder mimt mich nach. Natürlich geht es darum, Jesus Christus nachzufolgen, deswegen hat man das hier eingefügt, um ihm ähnlicher zu werden. Von Jesus lesen wir im Neuen Testament, in den Evangelien, aber wir brauchen auch praktische, aktuelle, heutige, irdische Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Und Paulus sagt: Schaut uns genau an. Späht unseren Lebenswandel aus. Im Griechischen steht da Skopeite. Wir kennen die Worte Skopos und auch Mikroskop. Die kommen dort raus. Also, untersucht uns ganz genau und erkennt, worauf es ankommt. Und macht es nach. Ahmt es nach miteinander. Vorbilder. Ich hoffe, dass jeder von uns Menschen hat oder Menschen kennt, an deren christlichen Lebenswandel er sich orientieren kann oder konnte. Menschen, die ihm helfen, als Christ zu leben. Menschen, die dafür ein gutes Beispiel sind, die so etwas wie ein Muster sind oder ein Modell, Vorbild. Im Urtext steht Typos, verstehen wir auch fast. Also Typen, an denen man was abgucken kann. Und ich lade mal ein, dass wir uns in ganz kleinen Gruppen, so 2, 3 Leute, mal kurz austauschen, welche geistlichen Vorbilder gab oder gibt es in unserem Leben. Kennen wir Menschen, mit denen wir etwas ablesen konnten oder können, was Christsein bedeutet? Mal kurze Murmelgruppen, so gleich der Nachbar, nicht groß kompliziert, kurzer Austausch. Ja, ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Manche waren schnell fertig, andere könnten jetzt den ganzen Abend noch erzählen, weil sie ganz viele haben oder das sehr beeindruckend war. Aber es ist schon was Besonderes, wenn man, und auch ganz Wichtiges, wenn man ein geistliches Vorbild hat. Und selbstverständlich ist es nicht. Selbstverständlich ist es nicht. Jedenfalls war es damals nicht selbstverständlich. Paulus sagt als nächstes, könnt es vergleichen, Vers 18, denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Anders übersetzt, denn es gibt viele, vor denen ich euch schon oft gewarnt habe und es jetzt unter Tränen wiederholen muss, durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde vom Kreuz des Christus sind. Wieder und wieder musste ich es schon sagen und jetzt sage ich es noch einmal, es ist zum Weinen, es macht mich fertig, das betrübt mich, das erschüttert mich. Paulus kriegt hier im Griechischen nicht mal einen ordentlichen Satz hin. Der kommt ins Stottern, der kriegt das im Satzbau ja gar nicht richtig zu Ende. So erregt ist er, wenn er feststellen muss, die Mehrzahl der Christen, viele, zeigen durch ihren Lebenswandel, dass sie Feinde des Kreuzes von Christus sind. Also keine Vorbilder. Feinde des Kreuzes von Christus, was ist denn das jetzt? Die haben bestimmt nicht bestritten, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das war allen klar. Eher schon haben sie vielleicht bestritten, dass Jesus für sie stellvertretend sterben musste, dass die Sünde eine todbringende Wirklichkeit ist, die auch sie betrifft oder betroffen hat und dass Vergebung eine lebendige Wirklichkeit ist, die alles erneuert und in die sie eingetreten sind und immer wieder eintreten müssen. Das bedeutet das Kreuz von Christus. Weiter, das Kreuz durchkreuzt bestimmte Dinge. Das heißt, für einen Christen kommen die nicht mehr in Frage. Die sind gestorben für ihn. Er praktiziert sie nicht mehr. So ist es zum Beispiel gestrichen, dass er sich vor Gott auf sein eigenes Tun berufen kann. Da ist nichts mehr. Wir können uns nur auf Jesus berufen. Und er ist auch dem abgestorben, dass er sich irgendwie hervortun muss vor anderen. Paulus schreibt mal, ich will auf nichts anderes stolz sein als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Oder nach Luther, es sei fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. In diesem Kreuz ist die Welt für mich gekreuzigt und ich für sie. Aber wo gibt es denn Christen mit dieser Haltung? Die waren damals schon rar gesät und sind sie heute wahrscheinlich noch seltener. Vor allem bedeutet das Kreuz von Christus, der Christ hat Anteil an den Leiden von Jesus. Wie sein Herr erlebt auch er Ablehnung und Verfolgung und Druck. Weil er ein Kontrastprogramm lebt und sich davon nicht abbringen lässt. Er entzieht sich der Kritik und Verfolgung nicht durch falsche Anpassung. Das Kreuz ist ursprünglich ein Hinrichtungsinstrument, das haben wir vergessen. Da wird etwas zu Tode gebracht, damit etwas Neues aufersteht. Was haben wir aus dem Kreuz gemacht? Schmuckgegenstände und Handschmeichler, gibt es seitenweise im Katalog, fassen sich schön an. Ursprünglich ein Hinrichtungsinstrument, das Grausamste, was man sich ausdenken konnte. Wir machen Handschmeichler. Muss alles schmeicheln in der Christenheit. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Christsein bedeutet nicht Selbstverwirklichung, sondern Jesusverwirklichung. Jesusverwirklichung. Aber es gab damals offensichtlich schon viele, die auf dem Selbstverwirklichungstrip waren. Also, Leiden sind zu vermeiden. Hauptsache, ich fühle mich wohl und es geht mir gut. Gott als Butler für umfassendes Wohlbefinden. und dass er ja alles Böse von mir weghält. Jesus als Wellness-Therapeut und der Heilige Geist als Wohlfühldroge. Aber ansonsten leben wir die Heiden auch, genauso, bloß fromm außen. Leichtes Leben, freie Liebe und so frei nach Easy-Deasy auf der Autobahn zur Hölle, Highway to Hell. Bei Paulus klingt es so, ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Und das als eine Beschreibung für Christen, nicht für Heiden, Christen. Sie sind irdisch gesinnt. Ihr ganzes Denken, Fühlen und Wollen, Planen und alles, was sie im Sinn haben und beabsichtigen, richtet sich nur auf das, was auf der Erde ist, heißt das, ausführlich übersetzt. Sie kennen nur irdische Maßstäbe, keine himmlischen. Ihren Glauben benutzen sie vor allem, um das irdische Leben zu optimieren. Wohlstandsevangelium. Und so bleiben sie im irdischen hängen, und zwar ganz buchstäblich, ganz buchstäblich. Sie vergehen und verderben mit dieser Welt und allem Irdischen. Sie wollen groß rauskommen, nach oben kommen und landen ganz unten weg von Gott in der Verdammnis. Erschreckend, dass das von Christen gesagt werden muss. Aber Jesus hatte das in Matthäus 7 ganz ähnlich angekündigt. Der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt. Und während viele sagen, Herr, Herr, haben wir nicht sonst was Frommes losgelassen? Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Ihr Ende, ihr Ziel ist die Verdammnis, bescheinigt ihm Paulus. Weil ihr Gott in Wahrheit der Bauch ist. Sie schaufeln sich ihr Grab mit Messer und Gabel. Und vergnügen sich zu Tode. Leben für Essen, Trinken und Sex. Klar gehört es zum Leben. Aber man kann mal überlegen, wie viel Zeit habe ich für meinen Bauch und wie viel für Gott. Ohne Essen und Trinken gehen wir kaum durch den Tag. Und ohne Gottes Wort und Gebet, wie ist es da? Oder wie viel Geld geben wir selbstverständlich für die Dinge des Bauches aus und wie sparsam werden wir, wenn es um Gottes Sache geht? Vor allem aber, beherrschst du den Bauch oder beherrscht der Bauch und die Genusssucht dich? Dient der Bauch dem ganzen Menschen, weil sein Körper ja versorgt werden muss? Das darf ruhig auch Spaß machen, da ist nichts dagegen zu sagen. Aber das andere wäre, oder dient der ganze Mensch dem Bauch, dann kippt's über. Ihre Ehre ist in ihrer Schande, muss Paulus sagen, bei den irdisch Gesinnten feststellen, bei den Feinden des Kreuzes von Christus. Das heißt, sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Was andere verborgen tun, tun sie öffentlich. Was die Bibel Finsternis nennt, nennen sie Licht. Was die Bibel verbietet, erklären sie für erlaubt oder geboten. Worin sie gefangen sind, das nennen sie Freiheit. Aus Sünden machen sie Tugenden. Was sexuell daneben liegt, soll schon im Kindergarten und in der Grundschule eingeübt werden. Was andere nur heimlich nachts tun, soll auf die öffentliche Tagesordnung. Gesundes Schamgefühl, Schande, wird systematisch abtrainiert. Ein sicherer Weg, um gesunde Identitäten zu verhindern oder zu zerstören. Und die Christen sind mit dabei. Manchmal ganz vorne an. Kirche legitimiert Sünde mit Segen. Christen leben wie die Heiden. Man könnte denken, Paulus hätte das heute geschrieben. Aber was wir für modern halten, ist uralt, war damals auch schon so. Und was damals Sünde war, ist es heute immer noch. Denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich's auch unter Tränen, sie sind Feinde des Kreuzes Christi, ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Das war jetzt die Negativfolie. Das, was leider üblich ist bei der Mehrzahl, aber oft ist das Übliche eben einfach auch nur übel. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, müsste man da fast singen. Zumindest ihr Christen, wacht auf, lasst euch von Paulus aufwecken. Vielleicht kennt das mancher noch, was da auf dem Liedblatt steht. Als ich jung war, haben wir das gesungen. Wach auf, mein Freund, es ist schon spät. Wer Gott nicht hört, verloren geht. Probieren wir das mal. Liedblatt, wenn sie da hat, liegt noch hinten genug. Wach auf, mein Freund, es ist schon spät. Wer Gott nicht hört, verloren geht. Wenn Christus kommt, hält er Gericht. So wie du bist, bestehst du nicht. Wach auf, mein Freund, es ist schon spät. Wer Gott nicht hört, verloren geht. So mancher meint, das hat noch Zeit. Versäumt indes die Ewigkeit. Wach auf, mein Freund. Geschwister, nehmt uns zum Vorbild, sagt Paulus. Wir haben etwas ganz anderes. Wir haben eine ganz andere Ausrichtung. Eigentlich sind wir Bürger einer anderen Welt. Und deshalb legen wir auch ein anderes Verhalten an den Tag. Weil wir andere Maßstäbe haben, weil für uns etwas ganz anderes gilt. Vers 20. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wörtlicher, unser Politeuma, das hängt mit Politik zusammen. Das ist ein Wort aus dem staatsrechtlichen Bereich. Unser Politeuma, unser Bürgerrecht, unser Staat, in dem wir Bürgerrecht haben, befindet sich in den Himmeln. Jetzt wird es seltsam, oder? Aber manchmal ist das Seltsame oder was seltsam klingt, genau das Entscheidende. Es war damals ein besonderes Vorrecht, römischer Staatsbürger zu sein. Die Staatsbürgerschaft des Römischen Reiches zu haben. Paulus hatte dieses Privileg und er hat es genutzt. Er wusste es auszunutzen. Philippi in Griechenland war eine römisch geprägte Stadt, römische Kolonie. Aber alle freien Bürger, die dort geboren wurden, Sklaven nicht, aber alle freien Bürger bekamen automatisch die römische Staatsbürgerschaft. Ihr Bürgerrecht war in Rom, hier, weit weg. Kamen sie nie hin. Sie lebten als Kolonie in Philippi, aber hatten dieselben Privilegien, als würden sie in Rom leben. Dort war ihr Bürgerrecht. Das bedeutete damals zum Beispiel aktives und passives Wahlrecht. Und man erkannte römische Bürger schon an der Kleidung, die durften eine Toga tragen. Wäre mir nicht so wichtig, aber denen war das wichtig. Ihnen war es erlaubt, sich freizügig im gesamten Römischen Reich zu bewegen. Sie genossen Steuervergünstigung oder sogar Steuerbefreiung. Da wird es schon interessanter. Sie waren rechtlich besser gestellt. Gegenüber gewissen lokalen Gesetzen besaßen sie Immunität, da durften sie gar nicht angezeigt werden. Sie waren prozessfähig, sie konnten sich selber verteidigen, sie hatten besondere Rechte in der Strafverfolgung, man durfte sie nicht foltern, auch nicht kreuzigen. Andererseits waren sie auch zum Armeedienst, zum Kriegsdienst verpflichtet. Besondere Rechte und Pflichten als römische Staatsbürger. Es ist auch für uns heute ein ziemlicher Unterschied, ob wir Bürger von Somalia, Nordkorea, der Türkei oder der Bundesrepublik Deutschland sind oder ob wir Staatenlose sind. Vielleicht können wir mal kurz wieder in kleinen Gruppen uns auch austauschen, welche Vorteile bringt uns das, dass wir Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind, mal zum Vergleich Türkei oder Somalia oder Afghanistan oder Indien oder sowas. Mal kurz mal drüber reden. Welche Vorteile hat das für uns? Ich denke, wir haben einiges gefunden. Ich habe vor kurzem meine Frau getroffen, die hat über 20 Jahre in Indien, Afghanistan, Irak und Syrien gelebt. Und was die erzählt hat, ist nochmal ganz anders, als was wir in Nachrichten hören, kann man vergessen. Was dort auch in all diesen Ländern für ein Maß an Bosheit zum Beispiel herrscht, an Korruption, dem nicht Einhalt geboten wird, da bin ich wieder dankbar geworden, dass ich hier leben darf, muss ich sagen. Das können wir uns fast nicht vorstellen. Und jetzt sichert uns Paulus mit Brief und Siegel folgendes Recht zu: Unser Staat, in dem wir Bürgerrecht haben, befindet sich in den Himmeln. Wir haben unser Bürgerrecht jetzt schon, nicht erst dann, jetzt schon im Himmel, weil unser jetziger Herr, Jesus, im Himmel ist. Und wenn unser Bürgerrecht jetzt schon im Himmel ist, dann haben wir, auch wenn wir noch auf der Erde leben, jetzt gewisse Vorrechte, Privilegien, Freiheiten und auch Verpflichtungen, so wie die Bürger von Philippi, die Vergünstigungen von Rom hatten, obwohl sie überhaupt nicht in Rom waren, sondern weit weg. Aber diese Privilegien und Vorrechte und auch Verpflichtungen unterscheiden sich natürlich vom römischen oder deutschen oder allgemeinen irdischen Vorrechten und Privilegien und Freiheiten, wenn wir unser Bürgerrecht im Himmel haben. Und auch von den üblichen irdischen Verpflichtungen und Maßstäben. Unser Staat, in dem wir Bürgerrecht haben, befindet sich in den Himmel. Wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Was könnte denn das für uns bedeuten? Vielleicht können wir da nochmal einen kurzen Austausch in Gruppen machen. Was könnte das für uns heißen? Wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Jetzt. Schwierigste, aber lohnendste Frage. Unser Staat, in dem wir Bürgerrecht haben, befindet sich in den Himmeln. Ich denke, das könnte Jahresthema sein, man wäre immer noch nicht durch, was das bedeutet. Daher können wir jetzt das nicht ausloten. Ich denke, es macht zuerst etwas mit unserer Identität. Wir haben die höchste Staatsbürgerschaft, buchstäblich das höchste Bürgerrecht. Ein höheres Vorrecht kann es überhaupt gar nicht geben. Wir sind unendlich Privilegierte. Wir sind in einem himmlischen Adelsstand sozusagen. Und das müsste als zweites auch bedeuten, wir haben Zugang zu unendlichen Ressourcen. Tatsächlich schreibt Paulus mal an anderer Stelle, Gott hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Welten in Christus. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen jetzt. Sind gesegnet, der in der himmlischen Welt überhaupt vorhanden ist. Wie viel Prozent davon nutzen wir? Das wäre ein Halbjahresthema. Ich denke manchmal, auch von mir, Wir sind Christen, die eigentlich Millionäre sind, die könnten auf die Sparkasse gehen, unendlich abheben mit dem Code oder Passwort Jesus. Und wir sitzen auf der Straße und betteln, machen Straßensammlungen und ernähren uns aus der Mülltonne. Im Himmel gibt es keinen Mangel, da steht nicht ausverkauft, da steht heute nicht vorhanden oder irgendwas. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen, der in der himmlischen Welt vorhanden ist, sind jetzt damit gesegnet. Da reicht ein Leben auf der Erde gar nicht aus, um das mal zu verinnerlichen und zu leben. Unendliche Ressourcen. Wir haben jetzt, wir können dorthin, wir haben die Staatsbürgerschaft schon, wir haben die Rechte, Zugang dazu, was das heißt. Also, wie gesagt, mindestens Halbjahresthema. Und dann ist die Frage, wie wir uns als himmlische Staatsbürger angemessen auf der Erde bewegen und benehmen. Na, eben wie himmlische Staatsbürger und nicht wie solche, die nur diese Erde kennen. Dann werden himmlische Maßstäbe und die Ordnungen Gottes auch eine übergeordnete Rolle spielen. Na klar, dort gehören wir doch hin. Dann werden wir von der Liebe Gottes, die ja den Himmel erfüllt, im Himmel ist alles Liebe Gottes. Und die Bibel sagt, diese Liebe ist durch den Heiligen Geist jetzt ausgegossen in unsere Herzen, nicht nur getröpfelt, ausgegossen in unsere Herzen. Dann werden wir von dieser Liebe, die im Himmel herrscht, möglichst viel auf der Erde verwirklichen wollen und leben. Wir bekommen es von dort, haben Zugang. Wir werden dann nicht nur dem Irdischen nachjagen. Wir müssen dann nicht hier auf Teufel komm raus alles haben und genießen wollen, zumindest dann nicht, wenn es uns, anderen und unserer Umwelt schadet. Das wird sich in unserem Lebenswandel niederschlagen. Dann tun wir das, was zum Himmel passt. Diesen einen Satz vielleicht mitnehmen. Das tun, was zum Himmel passt. Wer das Allerhöchste schon hat, der muss auf der Erde niemanden anderes niedertreten. Der muss sich nicht rücksichtslos durchsetzen auf Kosten anderer. Der muss sich nicht künstlich aufblasen und groß machen und dominieren. Er kann den geringsten Platz einnehmen, wie Jesus. Er wusste, wo er herkommt und wo er hingeht. Und dann nahm er den allerniedrigsten Platz ein. Wir haben es gelesen in dem Philipperpsalm. Ging ans Kreuz. Es fiel ihm kein Zacken aus der Krone. Und wer diesen Platz einnimmt, der ist seinem Herrn am Kreuz nahe. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Jedenfalls ist er kein Feind des Kreuzes von Christus mehr automatisch. Ja? Er weiß doch, dass er ihm auch in der Auferstehung nahe sein wird. Und wer auf alle Fälle das Beste noch vor sich hat, Staatsbürgerschaft habe ich ja schon, ich weiß, wo meine Heimat ist, wo ich hingehöre, der kann auch mal hier verzichten. Und den werden Unannehmlichkeiten und Leiden und Verfolgung nicht so schnell entmutigen und abbringen vom Glauben. Denn vom Himmel her, an dem wir Bürgerrecht haben, erwarten wir den Heiland, den Retter, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib, den Leib der Niedrigkeit, verwandeln wird, umgestalten, damit er gleich wird seinem verherrlichten Leib, damit er die gleiche Gestalt wie sein Leib der Herrlichkeit bekommt, nach der Kraft oder entsprechend der Kraft, mit der er sich alle Dinge oder das All untertan machen kann. Für einen römischen Bürger war es absoluter Höhepunkt, wenn mal der Kaiser einzog und den nannte er Herr und Heiland. Das waren kaiserliche Titel. Und wenn der Kerl dann durch war, dann war danach wieder alles beim Alten. Da wurden die Fahnen weggeräumt und war. Wer das himmlische Bürgerrecht hat, hat eine viel gewaltigere Perspektive. Denn sein Heiland und Herr ist Christus, ist Jesus und der kommt ganz gewiss. Und dann wird alles anders, dann wird alles verwandelt, dann wird alles perfekt und vollkommen. Nein, der jetzige Körper, den viele so vergöttern, ist nicht das Höchste und Herrlichste. Der hat seine Mucken und Macken. Manche merken das schon. Und er kann viele Probleme machen. Und am Ende verfault er. Nein, das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende, sondern aus Niedrigkeit und Schäbigkeit wird Herrlichkeit, steht hier. Er verwandelt das. Gott gibt uns einen Superkörper, der alles übersteigt, was wir hier auf der Erde überhaupt uns vorstellen können. Es ist derselbe Körper, den Jesus jetzt schon im Himmel hat. Alle, die jetzt schon Bürgerrecht im Himmel haben, haben genau diese Aussicht, genau diese Perspektive. Das wird kommen. Der Himmel ist nicht das Fremde, Dunkle, das einen nach dem Tod erwartet, sondern ist als Heimat schon bekannt. Das Sterben mag ein Tunnel sein, doch Christen gehen ins Licht. Das Leben im Exil hört auf, Erfüllung statt Verzicht. Und wer die Freiheit des Himmels kennt, der lässt sich vom Irdischen nicht mehr versklaven. Und er lässt sich von der Sünde nicht mehr beherrschen. Und genauso und eigentlich nur so kann er der Erde und ihren Bewohnern zum Segen werden. Wer mit dem Himmel vertraut ist, der kann sich in aller Freiheit der Erde zuwenden. Und wer schon im Himmel verankert ist, zeichnet sich durch Festigkeit auf der Erde aus. Er kann sich auf das Wesentliche konzentrieren und siegreich sein. Und so sollen wir noch einige Sätze aus Kapitel 4 bedenken. Ursprünglich kannte die Bibel ja keine Kapitel und Verse. Paulus hat das nahtlos weitergeschrieben und kommt jetzt zu den Folgerungen. Wir hören da meistens auf, bloß weil eine neue Zahl kommt. Das ist falsch. Daher sagt er, oder also, siehe gestern, daraus folgt, kommen wir zum Zweck des Ganzen, zur praktischen Anwendung des Gesagten. Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude, meine Krone, steht fest in dem Herrn ihr Leben. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, stehe ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Auch bei Himmelsbürgern geht es mitunter sehr irdisch zu. Das heißt, Himmlisches und Irdisches, die größten Gegensätze können ganz nah beieinander sein, ganz nah. Zunächst macht Paulus ein Spitzenkompliment. Ihr seid geliebt, ersehnt und erwünscht. Ihr seid meine Freude, meine Krone, mein Siegeskranz. Ihr seid die Krönung meines Lebens, jetzt schon und im Himmel erst recht. Das steht fest mit Brief und Siegel. Darum steht fest, eigentlich so im Urtext, steht in dem Herrn, Geliebte. Das heißt, lasst euch durch nichts erschüttern und abbringen, fest mit Jesus verbunden zu sein, fallt da nicht raus, steht. Steht als Geliebte, über die ich mich freue, nach denen ich mich sehne, steht als meine Krone und Krönung. Die Würde, die ihr durch euren Herrn Jesus habt, sollte euch einen festen, sicheren Stand geben. Zweimal steht im Urtext eigentlich Geliebte, am Anfang und am Ende. Ihr seid von Anfang bis Ende geliebt, von Liebe gerahmt, umgeben sozusagen. Leider hat Luther nur ihr Lieben geschrieben, das ist viel zu schwach. Sie waren immer geliebt, aber nicht immer lieb. Das ist ein Unterschied. Es gab nämlich Zoff. Und zwar Weiberzoff. Und da ging es nicht um zwei zänkische Ziegen und ihren Zirkus, sondern um zwei geliebte Glaubensschwestern, die alles für das Evangelium gegeben haben, die gekämpft haben zusammen mit anderen für das Reich Gottes. Und trotzdem haben sie sich gezofft. Und sie hatten Mühe, beziehungsweise waren nicht in der Lage und brauchten Hilfe, sich zu einigen. Paulus ermahnt seinen Spannemann, wer immer das war, da mitzuhelfen, Hand anzulegen, buchstäblich, dass die beiden Streithennen, wieder miteinander auf die Reihe kommen. Dass sie zur Besinnung kommen, dass sie wieder eines Sinnes werden, sich einigen in der Ausrichtung auf Christus. Die im Buch des Lebens stehen, also ihre himmlische Staatsbürgerschaft beurkundet haben, die gehören doch zusammen. Die haben doch das gleiche Ziel. Aber ist es nicht blamabel, dass diese beiden sich streitenden Glaubensschwestern in einem öffentlichen Brief mit Namen genannt werden? Nicht, dass man im Gemeindebrief bloß machen würde, zwei Ermahnungen, soll ich mal zusammenreißen, wieder vertragen, was würde da hier losgehen? Paulus nennt die öffentlich, wir lesen bis heute ihren Namen. Und vorher das größte Kompliment, so nah können Kompliment und Tadel sein. So nah können sich Himmlisches und Irdisches sein, Höhen und Abgründe. Auch das ist bis heute so, ganz genau so. Und so sei es, mit Brief und Siegel. Ihr habt die himmlische Staatsbürgerschaft. Lebt entsprechend. Lebt nicht unter eurem Niveau. Schaut, wen ihr als Vorbild nehmen könnt. Orientiert euch nicht an den vielen, die zwar fromm, aber trotzdem verdorben sind, sondern tut das, was zum Himmel passt. Steht fest in dem, was feststeht. Amen. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, du hast dich klein gemacht, um uns groß zu machen. Du hast den Himmel verlassen, damit wir in den Himmel kommen können. Du hast deine Staatsbürgerschaft des Himmels aufgegeben, damit wir jetzt schon Staatsbürger des Himmels sein können. So schenkst du neues Leben, jetzt schon und dann erst recht. Lass uns mehr und mehr erkennen, was das bedeutet. Zeig uns, was nicht zu unserer Berufung und Würde passt. Und zeig uns, wie wir unserer Berufung und Würde entsprechend leben können und sollen. Wir sagen Ja zum Kreuz. Du hast uns dort erlöst. Du hast uns dort erkauft. Wir gehören dir für immer. Und wer uns dafür Druck macht oder verfolgt, bringt uns in deine Nähe. Und das ist das Allerbeste. Denn du bist unser Leben. Dir sei alle Ehre. Und so segne du uns bitte und lass uns anderen ein Segen sein. Amen.